Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Tag, den du uns gibst. Es ist ein Tag, an dem uns viel, viel Gutes begegnet. Wir danken dir für die Rahmenbedingungen, in denen unser Leben laufen kann. Wir danken dir für dieses Haus, für die Gelegenheit, mit vielen anderen, die an dich glauben, zusammen zu sein. Wir danken dir für das Programm für unsere Kinder, bitten dich, dass du die besonders segnest, die sich um sie kümmern in diesen Tagen. Wir danken dir für die Ruhe der Nacht, für die Sonne an diesem Tag, für das Versorgtwerden. Danken dir, dem Schöpfer unseres Lebens. Und jetzt danken wir dir ganz besonders, dass wir über der aufgeschlagenen Bibel zusammen sein können. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Dein Heiliger Geist ist da, wohnt in uns und ist Transporteur und Übersetzer deines Wortes in unser Leben hinein. Und das wünschen wir uns, deswegen sind wir da. Und deswegen bitten wir dich, dass du auch an diesem Morgen deine Gemeinde hier versorgst mit einem Wort von dir. Komm an bei uns in Kopf und Herz. Segne dazu Helge Stadelmann, gebrauche ihn. Hab herzlichen Dank, dass wir damit rechnen können. Und so wollen wir an diesem Morgen deinen Namen erheben. Danken dir, dass es dich gibt, diesen fleischgewordenen, gekreuzigten, auferstandenen, zum Himmel gefahrenen und wiederkommenden Herrn und Gott. Anbetung sei dir, dem einzig wunderbaren Namen, dem Jesus-Namen. Wir loben dich, wir freuen uns an dir, wir leben von dir und wollen auch für dich leben. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich bin gerne hier. Und jetzt ist schon wieder ein Jahr her, seitdem ich das letzte Mal hier sein konnte. Immerhin, wenn ich nicht hier bin, genieße ich trotzdem die Früchte der Langensteinbacher Höhe und das seit Jahrzehnten. Meine liebe Frau war hier mal Haustochter und alles, was sie hier gelernt hat, das verwöhnt mich seit 30 Jahren.
Echte Langzeitwirkung.
Ja. Ich bin in Gießen tätig, jetzt schon seit Mitte 80er Jahre, leite die Freie Theologische Hochschule in Gießen und habe nebenbei noch einen Lehrauftrag an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Leuven in Belgien und bin da mit der praktischen Theologie beschäftigt. Also da geht es eben um Predigtlehre, um Seelsorgelehre, um Lehre vom Gemeindebau und lauter solche Sachen. Früher, sozusagen im früheren Leben, habe ich Neues Testament gelehrt. In diesem Bereich damals auch Neues Testament und Judentumskunde promoviert und war dann zunächst an Bibelschulen in Brake, in Wiedenest und dann auch an der FTA in Gießen als Dozent für Neues Testament tätig. Aber mir fiel dann so Ende der 80er Jahre auf, dass das, was bis dahin mein Hobby war, praktische Theologie, besonders nötig war. Es gibt erstaunlicherweise bei aller Freude an der Praxis unter evangelikalen Christen in Deutschland kaum einen evangelikalen praktischen Theologen. Da muss man schon bis Greifswald gehen, um so einen zu finden. Und dann dachte ich damals, ich werde mich in dieses Gebiet einarbeiten. Und es kann nie schaden, wenn man so mit Praxis zu tun hat, dass man gute Grundlagen hat, wenn es um die Auslegung der Bibel geht. Und diesen Bogen zu schlagen zwischen biblischen Grundlagen und einer Praxis, die die Gemeinde Jesu weiterbringt, das ist so mein Lebensauftrag geworden. Ja, wir haben 4 Kinder, aber gehören inzwischen zu den Eltern, die dann schon wieder alleine zu Hause sind. Das macht auch viel Freude. Die Kinder sind so verstreut. Der eine Sohn in der Schweiz, die Tochter in Brasilien verheiratet. Gut, beim Sohn, dem Ältesten, da werden wir heute mal besuchen, ganz hier in der Nähe. Und wir merken, das ist die neue Freiheit für uns als Elternpaar. Das macht viel Freude, wenn die Kinder unterwegs sind. Ja, so viel mal als kleine Einführung privat. Und Jetzt müssen wir auch schon zu unserem Text von heute kommen. Heute Morgen, obwohl es läge mir geradezu nahe, daraus einen Text für heute gemacht zu haben, über die Bekehrung des Paulus, das Damaskus-Erlebnis, Apostelgeschichte 9. Ich könnte mindestens ein Wochenende darüber reden, mindestens. Als ich damals in den 70er Jahren an der Universität Cambridge war, um dort auch an der Promotionsarbeit zu sitzen, da gab es einen Theologen, der jetzt auch seit vielen Jahren Professor ist, der damals an einer Doktorarbeit schrieb, die kam auf Englisch dann raus, The Origin of Paul's Gospel, der Ursprung des Evangeliums, das Paulus verkündigt. Und was er in diesem dicken 450-seitigen Buch herausgearbeitet hat, ist dies, wie alle wesentlichen Gebiete der paulinischen Theologie im Damaskus-Erlebnis in dieser Bekehrung und der Christus-Offenbarung vor Damaskus ihre Wurzel haben. Das kann man zwar nicht alles nur aus dem Text in Apostelgeschichte 9 sehen, aber sobald man die Berichte des Paulus dazu nimmt, die er in seinen Briefen schreibt, und das ist etwas, was man oft übersieht, dass Paulus immer wieder berichtet und in Zusammenhängen, wo er deutlich macht, wie es früher bei ihm war als Pharisäer und unter dem Gesetz, dann aber als Christus in sein Leben kam, was sich da änderte, das sind so Abschnitte, in deren Zusammenhang ganz deutlich wird, dass die wesentlichen Dinge dessen, was das Evangelium des Paulus ausmacht, hier vor Damaskus ihren Ursprung hatten. Das eigentlich später nur noch unter der Leitung des Heiligen Geistes ausformuliert worden. Aber die Grunderkenntnis kam damals. Insofern möchte ich, bevor wir jetzt abschnittweise durch Apostelgeschichte 9 gehen, für die, die mitschreiben, schon mal die Stellen nennen, an denen Paulus selber in seinen Briefen eingeht auf seine Bekehrung. Und wir werden vielleicht mal bei dem einen und anderen so ganz kurz Andeutungen im Lauf der Bibelarbeit über Apostelgeschichte 9 dann Andeutungen machen, wie sich das auswirkte und wie das in diesen Texten klingt. Aber ansonsten muss man halt dann mal zu Hause nachlesen. Also zunächst mal ist wichtig, dass Apostelgeschichte 9 nicht der einzige Bekehrungsbericht über die Bekehrung des Paulus ist, sondern Lukas berichtet die Bekehrung des Paulus dreimal in der Apostelgeschichte. Das will ich zuerst nennen. Also außer hier Apostelgeschichte 9, wo wir gleich einsteigen, ist es dann noch in Apostelgeschichte 22, Vers 3 bis 16, da erzählt Paulus selber, als er sich verantworten muss für seine Verkündigung, wie er dazu gekommen ist und wie Christus ihm begegnet ist und wie er sich bekehrt hat. Und erzählt selbst die Geschichte nochmal. Apostelgeschichte 22, 3 bis 16 und dann nochmals Apostelgeschichte 26, Vers 4 bis 18. Also das muss so ein wichtiger Punkt gewesen sein, in der Offenbarungsgeschichte Gottes, wo Gott wirklich neue Seiten aufschlägt, Türen öffnet für die Welt- und Heidenmission, dass das so wichtig ist, dass an drei Stellen allein in der Apostelgeschichte davon berichtet wird. Und dann nimmt Paulus immer wieder Bezug in seinen Briefen auf diese Bekehrung, nämlich, das geht jetzt nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge, 1. Timotheus 1, Vers 11 bis 14 berichtet er von seiner Bekehrung. 1. Timotheus 1, Vers 11 bis 14. Und da macht er deutlich, wie ihm dort die Gnade groß wurde in der Bekehrung. Das muss man sich ja vorstellen. Der Christenverfolger, der meint, Gott einen guten Dienst zu tun, indem er Christen umbringt oder zumindest ins Gefängnis bringen lässt. und in seiner Werkgerechtigkeit im Grunde zu jemand, der zu einem Christus, zu einem Gottesverfolger wird, in seiner Verblendung, der erfährt Begnadigung. Paulus sagt, das ist unbegreiflich. Und er sagt in 1. Timotheus 1, Vers 11 bis 14, meine Bekehrung ist geradezu zum Muster geworden für jede Bekehrung. Zum Typos, das heißt zum Prägestock, das ist das griechische Wort für Prägestock. Irgendjemand hat mir jetzt nochmal gesagt, da gäbe es noch ein Fachwort statt Prägestock. Also wo man früher so einen Stock hatte, wo man ein Metall, ein Kupfermetall oder so drauflegte und draufschlug und dann wurde eine Münze geprägt. Paulus sagt, so ist meine Bekehrung, ein Typos, ein Prägestock für jede künftige Bekehrung. Das, was bei mir passiert ist, ist im Prinzip das, was bei jeder ordentlichen Bekehrung passiert. Nämlich, dass sich in erster Linie nicht der Mensch für Gott entscheidet, sondern Gott für den Menschen. Das ist bei Paulus deutlich. Er ist unterwegs, Christen zu verfolgen. Er war nicht unterwegs, wer sagt mir das Evangelium, ich möchte mich bekehren. Mensch unterwegs, um irgendwie religiös sich zu verbessern und Gott sagt, dann komm, die letzte Treppe, die helfe ich dir hoch. Sondern im Prinzip, sagt Paulus, geht es bei jeder Bekehrung so, dass Gott uns an einen Punkt bringt, wo seine Gnade uns findet. Dass das dann nicht ohne den Menschen geht und über seinen Kopf weg, das mag auch noch stimmen, aber das ist allenfalls in zweiter Hinsicht wichtig. In erster Hinsicht ist der souverän gnädige Gott wichtig. Die Gnade, die er erfährt, völlig unverdient, völlig Gott verdankt, das wird für Paulus zum ganz, ganz wichtigen Element. Und er ist von daher völlig klar, Paulus, wir verdienen uns nicht das Heil. Wir bringen nicht die Vorleistung und sozusagen, weil wir es verdient haben, sagt Gott, ich klopfe dir auf die Schulter, jetzt mache ich dich zu meinem Kind, du machst alles richtig, so Leute kann ich brauchen. Sondern Paulus, bei dem das halt drastisch ist, wer von uns war schon Christenverfolger, nicht so viele, nicht? Aber Paulus sagt, bei mir hat es Gott mal ganz besonders deutlich gemacht, was für jede Bekehrung im Grunde wahr ist. Dass wir vorher verlorene Sünder sind, die das Heil nicht verdient hätten, die selbst bei den religiösesten Anstrengungen und Werken, und fromm war Paulus auf jeden Fall, im Grunde immer noch in die Irre gehen. Und es ist die Gnade, die ins Leben kommt, die Gnade, die uns umdreht und die uns gesucht und gefunden hat. So sieht Paulus seine eigene Bekehrung. Also lesen Sie irgendwann mal zu Hause 1. Timotheus 1, Vers 11 bis 14, wo gegenüber den neogesetzlichen Irrtümern, die im 1. Timotheus bekämpft werden, wo Paulus noch Verse vorher sagt, da gibt es Leute, unbegreiflich, sie wollen Gesetzeslehrer, nomodidaskaloi sein, sie wollen Gesetzeslehrer sein und wissen nicht, was sie sagen und worauf sie sich einlassen. Mit dem Gesetz, da fährt man voll gegen die Wand. Aber, sagt Paulus, guckt meine Bekehrung an. Es ist nicht das Gesetz, das voranbringt, es ist die Gnade, die zum Ziel führt. Ähnlich findet man es im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 1 und 16 folgende, wo sich Andeutungen des Paulus an die Bekehrung finden. In Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, Vers 8 bis 10, wo er deutlich macht, wie er als eine unzeitliche Geburt auch noch in den Kreis der Zeugen des Auferstandenen kommt und zum Glauben findet, 1. Korinther 15, 8 bis 10. Dann ganz wichtig auch wieder für die Gnadenlehre und für die Einordnung des Gesetzes, Galater 1, Vers 11 bis 17, wo Paulus deutlich macht, dass der Gott, der eigentlich schon seit Geburt, vor der Geburt ein Auge auf Paulus geworfen hat, der dann zu seinem Punkt kommt, als es aber Gott gefiel, seinen Sohn an mir zu offenbaren.
Da besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut, sozusagen. Da brauchte ich keinen Nachhilfeunterricht durch Menschen, sondern da ging mir das Evangelium auf, dass man durch Gnade gerettet wird und nicht durchs Gesetz. Galater 1, Vers 11 bis 17. Dann wieder noch ein ganz wichtiger Punkt, Philipper 3, Vers 4 bis 11. In diesem späten Brief des Paulus, wo er schon zurückschaut, weitgehend auf sein Leben in der Gefangenschaft, da macht er deutlich, wie er früher scheinbar im Gesetz untadelig war, nach pharisäischen Maßstäben alles richtig gemacht hat und wie er zu dem Punkt kommt, gebracht wird von Gott, dass er all das für Kot und Dreck erachtet und da, wo ihm Christus begegnet ist, ab diesem Zeitpunkt nur noch ein Lebensziel hat, ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wir werden nachher gleich in Apostelgeschichte 9 sehen, wie das eine der zwei Grundfragen war, die Paulus beschäftigt haben, als ihm da Christus begegnet in der Herrlichkeit Gottes vor Damaskus. Und da kommt dann die erste Frage, die eben die Hauptfrage seines Lebens wird. Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Paulus knüpft daran an, Philipper 3. Seit der Begegnung mit Christus vor Damaskus ist meine große, große Leidenschaft, ihn erkennen. Herr, wer bist du? Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich Ihnen im Einzelnen zeigen, wie die sogenannte Christologie des Paulus, also seine Christuslehre, ganz wesentlich aus dem Damaskus-Ereignis der Christusoffenbarung vor Damaskus sich entfaltet. Wie sowohl die Lehre, die Paulus ja besonders entfaltet, also es gibt gewisse christologische Titel, so nennt sich das, Christus als der Sohn Gottes, Christus als der Messias, Christus als der Herr. Das sind Titel, Bezeichnungen Christi, die auch in den Evangelien schon offenbar werden. Aber Paulus vertieft das eminent, indem er die Lehre von Christus als dem Ebenbild Gottes im Einzelnen entfaltet in seinen Briefen. Und das ist eben etwas, was ganz deutlich wird in dem Bekehrungsbericht, den Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 4, Vers 6. Gerade Kapitel 4, Vers 4 bis 6, 2. Korinther 3, Vers 4 bis 4, Vers 6, andeutet, wo er im Blick auf seine Bekehrung sagt, dass er damals die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi gesehen hat. Und dann hatte der Teufel keine Macht mehr. Er, der Gott dieser Welt, der die Sinne der Ungläubigen verblendet, zu denen gehörte Paulus auch mal, als ihm die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi begegnet, merkt er, Christus ist das Ebenbild Gottes. Und von daher in einem wesenhaften Sinn ist er der Sohn Gottes. Und das entfaltet Paulus an vielen Stellen in seinen Briefen. Und genauso dann aus diesem Christus, das Ebenbild Gottes, die für Paulus typische Adam-Christologie, Christus der zweite Adam. Das ist auch eigentlich zu erklären aus dem, dass er Christus als das Ebenbild Gottes, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, ja, so blendend widerspiegelt, dass Paulus blind wird. So sieht er die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Da merkt er, er ist total, nicht in abgeschwächter Form, im Irdischen nur abgeschwächt, wie das beim ersten Adam war, sondern er ist sozusagen in unabgeblendeter Herrlichkeit, der Gottes Bild ist und Gottes Herrlichkeit, also den ganzen Glanz, die ganze Wucht der Gottheit Gottes widerspiegelt. Er ist das Ebenbild Gottes im Original. 1. Korinther 15 und so ist ja 1., 2. Adam dann so. Also wenn man da ins Detail geht, gerade in den paulinischen Selbstberichten, dann merkt man, wie sich das aus dem Bekehrungserlebnis heraus entfaltet. Oder auch 2. Korinther 5, Vers 16 bis 21. 2. Korinther 5, 16 bis 21. Er landet wahrscheinlich doch auf dem anderen Dach. Und schließlich nenne noch eine Stelle, Epheser 3, Vers 2 folgende, wo Paulus auch seine Bekehrung im Grunde an seine Bekehrung anknüpft und deutlich macht, heilsgeschichtlich ganz wichtig, wie ihm das Geheimnis Gottes offenbart wurde. Und das hat eben dann mit dem gesetzesfreien Evangelium und der neuen Epoche in der Heilsgeschichte vom Leib Christi aus allen Nationen zu tun. Auch das gründet letztlich in der Begegnung vor Damaskus. Vor diesem Hintergrund jetzt dieser Stellen, die wir dann auch mal für uns zu Hause lesen können, um das, was in der Apostelgeschichte berichtet wird, wollen wir uns jetzt Apostelgeschichte 9 zuwenden. Klar ist die große Zielrichtung von Apostelgeschichte 1 her, wo der Christus am Tag der Himmelfahrt ganz deutlich macht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Erde. In Jerusalem wurde das Evangelium verkündigt, Menschen kamen zum Glauben. Von den ersten Blutzeugen Stephanus wurde es bezeugt, Menschen kommen zum Glauben, das Evangelium lässt sich nicht hindern. Das Evangelium wird in Samaria verkündigt. Nehmen wir an, das war in den letzten Tagen schon Thema. Und jetzt ist es vorbereitet, dass es einen wesentlichen Schritt weitergeht. Von Jerusalem nach Samaria und bis ans Ende der Erde. Und da habe ich nun das große Glück, heute gleich die zwei schönsten Abschnitte hier lehren zu dürfen. Da kann man als Redner eigentlich gar nichts mehr falsch machen, wenn man Apostelgeschichte 9 und 10 lehren darf. Da macht es Gott so deutlich, wie er das vorbereitet, indem er zum einen den Apostel der Nationen beruft, Paulus, und indem er zum anderen den Apostel, dem er mal verheißen hat, dass er die Schlüssel des Himmelreiches bekommt und aufschließen soll. Durch seinen Dienst kommen die ersten Juden zum Glauben. Durch seinen Dienst wird klar in Samaria, wie den Leuten in diesem Mischvolk auch nicht nur das gleiche Evangelium gesagt wurde, der gleiche Glaube geschenkt wurde, sondern der gleiche Geist gegeben wird. Da kommt Petrus extra von Jerusalem. Und wie Petrus dann auch von Gott so deutlich geführt wird, dass er einen Heiden wie den heidnischen Zenturion, Hauptmann oder Major Cornelius nicht verachten soll, sondern dass auch für diese von Juden als unrein erachteten Menschen das Heil gilt und sie auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe mit Gläubigen aus den Juden zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Also durch beides, durch die Bekehrung des großen Apostels der Nationen, Paulus, Kapitel 9, und in dem Ereignis und was lehrmäßig Gott deutlich macht in Apostelgeschichte 10 durch die Bekehrung des Cornelius, wo Petrus das Instrument sein darf, werden jetzt die Türen, im Grunde beide Türflügel, zur Heidenmission, zur Weltmission weit aufgestoßen. Und mit diesen Texten werden wir uns heute hier beschäftigen. Und dann auch ein ganzes Stück Heilsgeschichte zusätzlich verstehen. Wir gehen mal so durch Apostelgeschichte 9 abschnittsweise. Ich denke, das ist am einfachsten, sonst müssen wir lange Abschnitte lesen. Machen wir es mal so, wir gehen so abschnittsweise durch. Saulus schnaubte aber immer noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Er ging zu den hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie Frauen, sie gebunden nach Jerusalem führe. Das sind die Einleitungsverse zu diesem Bekehrungsbericht. Paulus wird noch mit seinem jüdischen Eigennamen genannt, Saulus Schaul. Er kommt ja aus dem Stamm Benjamin, ist genannt nach dem bekanntesten aus dem Stamm Benjamin, dem, der etwa meine Länge hatte, Saul, eines Hauptes länger als alles Volk. Wie oft habe ich das schon gehört in meinem Leben und finde es immer noch nicht schmeichelhaft. Ja. Dieser Saul, der dann später als Paulus, als der Kleine, als der Geringe, also das ist dann sein Beiname, immer wieder Paulus genannt wird. Damit kommt dann später seine Selbsteinschätzung zum Ausdruck, dass er als der Verfolger der Gemeinde der geringste der Apostel ist, der Paulus, der Kleine, der Geringe. Er wird uns hier aber noch so im Saft vorgestellt, wie er von Natur aus war. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Dass der Saulus hier eine gewisse Aggressivität gegen Christen entwickelt hat, das ist ja auch vorher schon deutlich geworden, nicht? Bei der Stephanus-Geschichte, sie legten ihre Kleider ab bei einem jungen Mann namens Saul. Das ist ja schon gesagt worden. Es wurde auch gesagt, dass er gefallen hatte am Tod des Stephanus. Also Saulus ist schon, auf den ist schon hingewiesen worden, dort in Ende Apostelgeschichte 7 und Anfang Apostelgeschichte 8. Jetzt wird er in seinem Temperament hier nochmal genannt. Ein aggressiver Mensch, ein unangenehmer Mensch. Einer, mit dem man es wirklich nicht so gerne zu tun hat. Ein Mensch, der mit Drohen und Morden schnaubt. Also er wird im Grunde wie ein wildes Tier, das schnaubt, hier geschildert. Ein gefährliches Tier. Aggressiv. Gefährlich. Für mich ist ganz, ganz interessant, wie sich das ändert. Die Bekehrung des Paulus, die hier in Apostelgeschichte 9 geschildert wird, würde ich im Frühjahr, Sommer des Jahres 35 ansetzen. Also ich habe mal so eine, das ist dann auch in einem Aufsatz irgendwo in Zeitschrift Bibel und Gemeinde später erschienen, hier so eine Chronologie der Paulusbriefe geschrieben. Da muss man das mal, ja alles, was in den Briefen und Apostelgeschichte genannt wird, versuchen zu kombinieren. Ich komme dazu, es kommt alles hin, wenn man die Bekehrung auf jeden Fall vor dem Monat Tischri, also vor Ende September, des Jahres 35 ansetzt. Es vergehen einige Jahre und bei der zweiten Missionsreise, wo Paulus nach Thessalonich kommt, da lohnt es sich mal einen ganz kleinen Augenblick zu sehen und zu schauen, welche Wunder der Heilige Geist im Leben von aggressiven Menschen zustande bringt. Nicht der erste Thessalonicher Brief ist ja einer der frühesten des Paulus. Und er erinnert an die zweite Missionsreise, als Paulus nach Philippi rüberkam und dann nach Thessalonich kam. Und da sagt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ihr erinnert euch doch an unseren Eingang bei euch. So Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 1. Und dann erzählt er Verschiedenes, wie Paulus damals zu Beginn der zweiten Missionsreise, also das ist etwa 15 Jahre später als die Bekehrung, ja, wie er dort auffiel. Nicht als der Saulus, mit dem man lieber es nicht zu tun hat, um dem man lieber einen großen Bogen macht, ein aggressiver Typ, sondern er sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Wir sind obwohl wir als Apostel Christi gewichtig hätten auftreten können unter euch, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Und dann in Vers 11, ihr wisst ja, wie wir bei euch waren und jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und tröstet, euch beschworen haben, des Reiches Gottes würdig zu wandeln. Ich finde das eine ganz, ganz bemerkenswerte und hoffnungsvolle Aussage in der Bibel. Der Kontrast, der geht mir nie aus dem Kopf. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden, so wird er uns in der Bibel eingeführt. So ein Typ war er. 15 Jahre später, einige Jahre des Wirkens des Heiligen Geistes, einige Jahre des Wachsens der Frucht des Geistes in diesem Leben und dann, ich bin bei euch gewesen wie eine stillende Mutter mit ihrem Kind, wie ein Vater, der seine Kinder tröstet. So wird das, wenn Menschen Gott machen lassen. Es gibt ja auch Leute, die waren auch mal irgendwie so markante Typen vor der Bekehrung und behalten all ihre Unarten bei. Man wundert sich, wie das in manchem Leben eine durchgängige Linie ist. Bei Paulus nicht. Er verändert nicht seinen Grundcharakter. Ich will das nur mal so andeuten aus dieser drastischen Stelle heraus. Der Paulus, der blieb im Grunde so dieser Pioniertyp. Wenn da eine Wand ist, dann hat Paulus nicht gesucht, gibt es irgendwo Kilometer entfernt eine Tür, sondern dann hat Paulus die Hörner gesenkt und ging schon mit dem Kopf durch die Wand. Das muss man wahrscheinlich als Pioniermissionar. Wenn er am einen Ort verfolgt wurde, vielleicht sogar gesteinigt, da schüttelt er sich, geht weiter und fängt 3 Tage später am nächsten Ort an. Und wenn er da eine Woche später wieder bedroht wird mit dem Leben, geht er weiter und macht am dritten Ort weiter. Der Mann ist nicht klein zu kriegen. Obwohl er intensiv leidet, dem Paulus hat das auch keinen Spaß gemacht, dauernd verfolgt zu werden. Im 2. Korintherbrief gibt er tiefe Einblicke in das Leiden, das er durchmacht. Er hat es empfunden. Auch ein starker Charakter. Auch einer, der vorneweg geht und an vorderster Front steht, wird das Leiden empfinden, wenn es Widerstände gibt und Probleme. Aber etwas von dieser, sagen wir, aggressiven Art, die gehört vielleicht ja auch jetzt zur Schöpfungsausstattung des Paulus. Er ist nicht das Sensibelchen, das sich gleich zurückzieht. Aber es wird geheiligt, diese Schöpfungsanlage. Und eins passiert, also der Paulus wird nicht völlig ausgetauscht. Er wird nicht so ein Thomas-Typ. Er bleibt der Paulus, vorneweg, Kopf gesenkt. Aber die sündigen Ecken und Kanten kommen ab. Aus dem, der mit Drohen und Morden schnaubt, wird der, der mit Menschen umgeht, wie eine stillende Mutter mit dem Kind. Ich kann mir also da wenig Harmonischeres vorstellen als dies. Wie ein Vater, der tröstet. Das gibt Hoffnung für jeden von uns. Erwarten wir nicht, dass Gott unsere Schöpfungsanlage austauscht. Die hat er uns schließlich mitgegeben. Da ist jeder anders. Aber egal, welche Schöpfungsanlage wir haben, jeder hat in seiner Schöpfungsanlage bestimmte typische Gefahrenpunkte und typische Ausprägungen von Sünde in der gefallenen Existenz. Und die hatten mit dieser Aggressivität, die sich gegen Menschen richtet, Schaden anrichtet, ihn zu einem unangenehmen Menschen machte, zu tun. Und da geht der Heilige Geist dran und macht ihn zu einem väterlich-mütterlichen Typ, der trotzdem eine starke Persönlichkeit bleibt. Gut, organisieren kann er auch. Er lässt sich Briefe vom Hohen Priester geben. Und es genügt ihm nicht, dass die Christen in Jerusalem auch von ihm verfolgt werden, sondern er muss dann bis 250 Kilometer entfernt in Damaskus auch noch die Christen verfolgen. Also er ist gründlich, auch auf seinem Sündenweg. Schauen wir den nächsten Abschnitt an, ab Vers 3. Und hier wird uns jetzt sozusagen das Damaskus-Erlebnis selbst geschildert. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Wie gerade schon angedeutet, knapp 250 Kilometer muss Paulus hier die Straßen ziehen. Durch Judäa, durch Samaria, durch die Gaulanitis, heutigen Golan, bis dann Damaskus. Dort, in der Oase Damaskus, dort will er die Christen auch verfolgen. Und da plötzlich umstrahlt ihn ein Licht aus dem Himmel. Manche liberalen Ausleger haben gemeint, naja, er hat jetzt erstmal einen epileptischen Anfall bekommen, und das galt ja sozusagen als prophetische Krankheit in der Antike, und daher kommt sozusagen eine Lichtillusion. Also die Bibel erklärt das nicht so. Die Bibel sagt, es war ein Licht aus dem Himmel. Ein himmlisches Licht. Und es ist eine himmlische Gestalt, die ihm hier begegnet. Und es wird ihm ein himmlischer Auftrag zuteil. Also mit dieser gerade genannten Erklärung, die ist schlicht in den Text reingelesen. Der Text selbst sagt was anderes. Er macht deutlich wirklich, dass sich hier der Himmel öffnet. Dass hier aus der Transzendenz, aus der Jenseitigkeit, aus der Welt Gottes, Gott in Christus in diese Welt hineinbricht und dem Paulus begegnet. Hier in diesem Fall mit relativ unabgeblendeter Herrlichkeit, um es mal so zu sagen. Gott ist ja oft gnädig und ist Menschen in sehr abgeblendeter Herrlichkeit begegnet. Wenn da Gestalten zu Abraham und Sarah kommen, da könnte man meinen, der kriegt Besuch im Zelt. Und das dauert eine ganze Weile, bis man dann mit der Zeit merkt, wer das ist. Als Jesus auf dem Weg den Emmaus-Jüngern begegnet, die denken ja auch erstmal nur, ein Wanderer, der hier mit uns geht. Gott kann schon so gnädig sein in seiner Herabneigung, dass er Menschen so begegnet, dass sie erst gar nicht merken, dass Gott hier ihnen begegnet ist. Aber das kann auch ganz anders sein. Manchmal schickt Gott nur einen Engel und der muss schon sagen, fürchte dich nicht. Denken wir an Engel Gabriel und Maria und so. Also da merkten die Leute schon, oh, hier bekomme ich es plötzlich mit etwas Höherem zu tun, als nur mit etwas Innerweltlichem. Paulus begegnet hier der auferstandene Christus wirklich in Gottes Herrlichkeit. Das könnte noch drastischer werden, wenn wir an Johannes denken auf Patmos, der wie ein Toter zu den Füßen seines geliebten Herrn fällt und da wirklich, man möchte fast sagen, noch deutlicher die göttliche Herrlichkeit sieht. Also Gott in 100% unabgeblendeter Herrlichkeit zu sehen, das hätte kein Mensch ertragen. Das kann kein Mensch ertragen, solange er noch hier in dieser irdischen, sündigen Daseinsweise ist. Also das ist dem vorbehalten, dass wir ihn mal sehen, wenn wir verherrlicht sind, wenn Fleisch und Blut nicht mehr da sind. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Wenn wir im Auferstehungsleib sind, dann kommt auch die Zeit, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden erkennen, wie wir von ihm erkannt worden sind. Das ist dann 1:1. Aber hier ist Gott deutlich. Der dreieinige Gott in Christus erscheint hier und die Gottesherrlichkeit, die ist so hell, die ist so herrlich, dass für den Paulus es wirklich, dass er geblendet ist für 3 Tage. Und nicht nur, ich hatte ja schon angedeutet, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4 bis 6, macht er deutlich, dass er die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi gesehen hat. Herrlichkeit, was heißt das eigentlich? Im Hebräischen steht da das Wort Kabod, Kabod. Das wird mit Herrlichkeit übersetzt. Und das heißt eigentlich die Schwere, das Gewicht, die Wucht. Also Herrlichkeit Gottes, das ist die ganze Wucht des Gottseins Gottes. Also Herrlichkeit, das ist sozusagen die Summe der Eigenschaften Gottes. Herrlichkeit, das ist, wenn sie Allmacht und Allwissenheit und Allweisheit und Allgegenwart Gottes, Jenseitigkeit, Heiligkeit Gottes, was immer ihnen einfällt, an Eigenschaften Gottes zusammennehmen und Strich drunter machen, kommt unten Herrlichkeit raus. Das ist sozusagen das reine Gottsein Gottes, Gottes Herrlichkeit. Dass er, wenn es sinnmäßig deutlich werden soll, dass das wie ein reiner Glanz, wie ein überirdisches Licht erscheint, aber eben mit einer Wucht, wo nicht nur der Paulus hier, der Sünder, vom Pferd fällt und im Staub liegt, sondern wo auch später auf Patmos Johannes zu Füßen wie ein Toter fällt von diesem Herrn. Wenn Gott in seiner Herrlichkeit einem Menschen erscheint, der auch nur ein irdischer Mensch ist, das ist eine Begegnung der total anderen Art. Das ist nicht mehr innerweltlich, das ist transzendent. Und so habe ich jetzt mal versucht zu erklären, dass hier eben steht, es ist ein Licht aus dem Himmel. Es ist Gottes Herrlichkeit aus einer anderen Welt, die hier auf einen sehr dunklen Menschenpfad fällt, nämlich auf den Weg eines Menschen, der unterwegs ist, um Menschen zu quälen, Männer und Frauen ins Gefängnis zu werfen, nur aus einem Grund, weil sie an Jesus glauben. Er fällt also auf die Erde, er hört die Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich denke, dass hier allein in dieser Anrede, die Paulus dann offensichtlich ganz tief begreift, schon ein Stück Erkenntnis dessen liegt, was Paulus später als die Lehre vom Leib Christi zum Beispiel im Epheserbrief entfaltet. Denn Paulus merkt es in dieser Anrede, wenn ich Christen verfolge, wenn ich Männer und Frauen, die an Jesus, den Messias, glauben, in Jerusalem oder jetzt in Damaskus verfolge, dann verfolge ich ihn. Was verfolgst du mich? Also hier würde ich den Ursprung dessen sehen, dass Paulus weiß, was dieser neue Mensch in Christus ist, den er im Epheser 2 dann mal schildern wird. Nämlich, dass da eine untrennbare Verbindung zwischen Christus, dem Haupt, und seinem Leib, seinen Gliedern besteht. Also das musste ihm der Heilige Geist eigentlich nur noch später auseinanderdröseln. Aber seit diesem Augenblick hat er sozusagen die Initialzündung gehabt. Diese Christusleute, die sind nicht irgendwie vage mit Christus verbunden, sondern was verfolgst du? Mich. Leib Christi. Also es ist noch nicht ausformuliert an diesem Punkt, aber es wird im Grunde die Grundidee hier offenbart. Wenn ich dem Leib etwas antue, dann habe ich dem Haupt auch etwas angetan. Hier ist Haupt und Leib verbunden. Und Paulus ist völlig erstaunt. Und da kommt diese erste Kardinalfrage, die Paulus ein Leben lang nicht mehr loslässt. Wer bist du, Herr? Ich hatte ja schon hingewiesen auf Philipper 3, wo er auch seine Bekehrung erzählt, wie er das hinter sich lässt, als Christus sich ihm offenbart und dann nur noch ein Ziel hat, ihn erkennen. Wer bist du, Herr? In Kapitel, Augenblick mal, das ist jetzt in Vers Kapitel 22, kommt das dann nochmal vor. Ich habe mir es irgendwo notiert, wo dann die andere Frage kommt, was soll ich tun? Also in Kapitel 22, wo Paulus seine Bekehrung nochmal erzählt, da ist auch in Vers 8 die gleiche Frage, wer bist du, Herr? Und später dann in Vers 10, zwei Verse weiter, nachdem ihm klar wird, wer er ist, was soll ich tun, Herr? Und diese beiden Dinge, wer ist Christus? Was ist die Gottesoffenbarung in Christus? Wer ist er? Wer ist dieser? Auch mal eine interessante Frage gewesen, Matthäus 16, Caesarea Philippi. Wer ist dieser? Was sagen die Leute, dass ich bin? Was sagt ihr? Dann das Petrusbekenntnis. Jetzt hier wieder die Frage, wer ist, bist du, Herr? Und Paulus bekommt die Antwort. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus, der in Galiläa unterwegs war, dieser Jesus, den man in Jerusalem ans Kreuz genagelt hat, dieser Jesus, zu dem sich die Christen bekannten und den sie als den Auferstandenen bezeugen, der bin ich. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann kommt ja auch hier in Apostelgeschichte 9 im Grunde schon der Auftrag, was er tun soll. Zunächst einfach mal nach Damaskus gehen und hören, was er dann tun soll. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Ich werde dann gleich an diesem Punkt weitermachen und nur ganz schnell das, was dazwischen ist, nur sehr kurz in zwei, drei Sätzen ansprechen. In den nächsten Versen, speziell Vers 7, da haben wir ein gewisses Problem. In Vers 7, die Männer aber, die mit ihm des Weges waren, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Wenn Sie das mal mit Kapitel 22, Vers 9 und Kapitel 26, Vers 14 vergleichen, das ist nicht ganz leicht zu harmonisieren. Wie ist das zu sehen? Da ist ein Problem mit dem Sehen, was sieht wer? Da ist ein Problem mit dem Hören, was hört wer? Und da ist auch ein Problem mit dem Fallen, wer fällt? Ja. Also bei dem Sehen, sie sehen niemanden, steht in Kapitel 9, ja. In Kapitel 22 und Kapitel 26, sie sehen nur das Licht. Also sie sehen nicht einfach nichts, aber sie sehen nicht die Person. Ich sage es mal so, sie haben nicht die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi gesehen. Das blieb Paulus vorbehalten. Aber dass da ein Licht leuchtet, haben sie auch gesehen. So würde ich das, diese drei Dinge zusammenbringen. Und wie ist das mit dem Hören? Da ist eine Frage, wie spezifisch jeweils das mit dem Hören und das mit der Stimme oder was Stimme von Nähe kann auch Geräusch heißen. Ja? Wer hört da was? Also klar, Paulus hört genau die Worte. Die Männer hören offenbar nur das Stimmgeräusch, dass da etwas ist, aber sie verfolgen nicht also den Inhalt dessen. Da sie wohl die Stimme, Wort Stimme kann man auch mit Geräusch hören, ja, übersetzen, hören, aber nicht die Person sehen. Paulus aber hört die Berufungsworte, klar und deutlich. Und das Fallen, Paulus fällt, So, darauf konzentriert sich Kapitel 9. Es wird allerdings deutlich, angesichts des Lichtes, das da leuchtet, auch Kapitel 26, auch andere fallen nieder. Okay, also damit, es ist eine etwas schwierige Stelle. Es ist ja oft so wie bei so einer Zeugenvernehmung. Ja? Der Lukas ist nicht dumm. Wenn er die zwei Originalberichte von Paulus und seine zusammenbringt, der wird jetzt nicht grobe Widersprüche hier zusammenstellen. Aber trotzdem, man muss dann so Fragen stellen, was ist jeweils gemeint? Also ich verstehe so, für Paulus war die Sache ganz klar, denn es war eine Offenbarung spezifisch auf ihn zugeschnitten. Er sieht die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi, wie er das im 2. Korintherbrief sagt. Und er hört genau die Berufungsworte. Und es wirft ihn zu Boden, diese Begegnung, diese Wucht des Gottseins Gottes. Die anderen, die merken auch, es gibt hier irgendeine Begegnung der überirdischen Art. Sie sehen ein Licht leuchten, sie hören ein Geräusch. Auch sie fallen oder werfen sich erschreckt zu Boden. Aber sie sehen nicht Jesus und sie hören nicht seine Berufungsworte. So würde ich die drei Dinge zusammennehmen. Aber jetzt zurück. Dem Paulus war ja gesagt worden, in Damaskus wird ihm gesagt, was er tun soll. Schauen wir mal kurz im Überblick von Vers 10 an. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias oder Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias, also das ist jetzt nicht so ein ganz dramatisches Erlebnis wie da vor Damaskus, wo Gott mal richtig die Herrlichkeit aufblendet, sondern es ist eine Vision. Ananias, er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf, geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird oder die Lange, die gibt es heute noch in Damaskus. Von Ost nach West habe ich gelesen, ich war noch nicht in Damaskus. Geh in die Straße, die Lange oder die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht, also auch in einer Vision, einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam, ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und nachgeordnet die Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Er wurde sehend, stand auf und ließ sich taufen. Hier in diesem Abschnitt wird eigentlich jetzt deutlich, was Jesus verheißen hat. Geh hinein nach Damaskus, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Lukas wiederholt das nicht, aber im Grunde wird deutlich gemacht, in dem, was dem Hananias von Jesus gesagt wird oder in dieser Vision gesagt wird, wird eben auch deutlich, was der Hananias dann im Einzelnen dem Paulus weitersagen sollte. Es fällt auf, erste Beobachtung, wie gründlich Gott diese Sache vorbereitet. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit kann nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Er will hier den Paulus zu diesem Mann machen, der der Heidenmissionar, der Apostel der Nationen wird. Und Gott bereitet es gründlich vor. Er sagt ihm nicht alles schon der ersten Minute. Christus, Gottes Herrlichkeit gesehen zu haben, das war Teil 1, das war die Wucht, das war der ganz starke erste Akt. Dann bereitet Gott den Hananias vor, der sich sonst gefürchtet hätte und ganz sicher nicht in das Haus des Judas gegangen wäre, wenn er weiß, da ist der Paulus drin. Das wäre so gewesen, als wenn man die Maus ins Katzenkörbchen schickt. Natürlich will die da nicht hin. Aber Gott hat Wege, den Hananias in das Haus zu bringen, wo der Paulus ist, indem er ihm deutlich sagt, was da passiert und wer da ist und was inzwischen passiert ist. Und was er vorhat. Und dann ist Gott so mächtig, dass er diesem blinden Paulus, der betet und fastet, der sich wirklich ausrichtet auf das, was will denn jetzt Gott, was soll ich denn tun, dem er eine erste Nachricht dann, sozusagen eine Zwischennachricht gibt und sagt, hör mal, der Ananias kommt zu dir. Jeder kriegt hier diesen Hinweis, damit da nichts schiefläuft und nichts anbrennt. Also wenn Gott etwas deutlich machen will, dann macht er schon so deutlich, nicht bei jeder Sache, aber wo es richtig drauf ankommt, für seine Sache, dann macht er das schon richtig deutlich, wie er das haben will. Ich hatte mal in meiner Studienzeit einen ganz frommen Studienfreund, der hat jeden Morgen sozusagen vor dem Schrank gebetet, lieber Herr, soll ich jetzt blaue oder graue Socken anziehen? Er wollte in allen Dingen Führungen Gottes. Also das sollten wir erstmal gar nicht anfangen. Das gibt nur ein unfreies Leben. Es gibt viele Dinge, da hat Gott uns schöpfungsmäßig mit genügendem ausgestattet, um das schon hinzukriegen. Das sollen wir gerne tun. Das ist genauso so, als wenn man immer auf einen Auftrag vom Himmel wartet, bis man morgens seiner Familie Frühstück macht oder Mittagessen kocht und kommt kein ausdrücklicher Auftrag vom Himmel, dann macht man es nicht. Na gut, das Problem würde sich dann frühzeitig durch Verhungern klären. Aber so ist es natürlich nicht. Und es gibt viele Dinge, die haben dann auch mit Weisheit zu tun. Da gibt es Prinzipien und Gott sagt, halte dich an meine Prinzipien, an meine weisen Prinzipien, dann geht's gut. In diesem Rahmen beweg dich mal. Aber es gibt Dinge, wo Gott etwas Spezifisches will. Und dann hat er Wege, es zu machen. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, aber nur in kleinen Dingen. Ich war Lehrer an der Bibelschule Brake. Ich hatte mit der Freien Theologischen Akademie in Gießen nichts zu tun. Und ich hatte überhaupt nur einen Briefwechsel. Ein Brief hin und her, ich hatte meine Doktorarbeit für die Bibliothek dieser Akademie zugeschickt, weil der Rektor mal ein paar Jahre vorher mir gesagt hat, wenn Sie nach Amerika gehen, würde ich Ihnen das Seminar empfehlen, da kann man gut studieren. Das war alles bis dahin. Zwei kurze Briefe, so lang. Und dann gehe ich ins Lehrerzimmer nach einer Unterrichtsstunde und lese in der Zeitschrift Der feste Grund eine Anzeige, Freie Theologische Akademie Seeheim, damals noch bei Darmstadt, sucht neue Räume. Und in diesem Augenblick trifft es mich wie der Schlag, die sollten nach Gießen gehen. Ich hatte mit dieser Freien Theologischen Akademie Seeheim nichts zu tun und war glücklich Bibelschullehrer an der Bibelschule in Prage. Die sollten nach Gießen gehen. Nun, mir kommen immer wieder viele Ideen und also da ist wieder mal so eine Idee, kreative, legst du beiseite. Es ließ mich nicht los, es ließ mich diesen Tag nicht los, es ließ mich Wochen nicht los, Tag und Nacht, dieser Gedanke. Schließlich schrieb ich dem Rektor, meinem Vorgänger inzwischen, ja, einen Brief und sagte, ich sah Ihre Anzeige vor ein paar Wochen, Gießen wäre doch ein guter Ort für Sie. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Kam Brief zurück. Ja, wir haben gerade die Möglichkeit, ein Schloss am Rhein, eine Burg zu kaufen für eine Mark. Ist für einen Amerikaner, er war Amerikaner, sehr attraktiv, ein Schloss am Rhein. Eine Mark. Man konnte sich ja denken, du liebe Zeit, das gibt Folgekosten. Aber so rationale Gedanken gingen mir gar nicht nur durch den Kopf, sondern nur, die sollten nicht auf so eine Burg gehen, die sollten nach Gießen gehen. Ich hatte sowas im Leben noch nicht gehabt. Und ich habe nochmal vielleicht 4 Wochen gewartet, bis ich so Gewissensnöte hatte, dass ich dachte, ich werde Gott ungehorsam, wenn ich nicht noch einen Brief schreibe. Und jetzt habe ich nicht geschrieben, lieber Herr Rektor, hier melde ich mich, junger Dozent an der Bibelschule Prage, nochmal, Gott hat gesagt, Sie müssen nach Gießen gehen. Ich habe nur gesagt, hat sich das inzwischen mit der Burg schon geklärt? Ich könnte Ihnen nochmal zu meinem Vorschlag von ein paar Wochen inzwischen mehrere Gründe geben, warum das ein guter Ort ist. Und da kam dann die Nachricht, ja, wenn Sie ein Angebot in Gießen haben, die Sache mit der Burg am Rhein hat sich zerschlagen. Und ich hatte damals gerade mein erstes Büchlein beim Brunnenverlag veröffentlicht, Das Okkulte, und rief den Lektor beim Brunnenverlag in Gießen an, ansonsten hatte ich mit Gießen nichts zu tun. Nichts. Rief dort an, die Akademie in Seeheim sucht neue Räume, gibt es irgend sowas Geeignetes in Gießen? Und der rief mich am nächsten Morgen beim Frühstück an und sagte, ja, Bruder Stadelmann, ich habe da gestern Abend in der Bibelstunde mit jemand aus unserer Gemeinde in Gießen gesprochen und er sagt, da gibt es eine Reagenzglasfabrik, da ist der Mann gestorben, die Witwe will sie nicht weiterführen, die will das gerade verkaufen in der Rathenaustraße. Ich gleich ans Telefon, habe noch am gleichen Tag in Seeheim angerufen und sagte, ja, da soll eine Reagenzglasfabrik verkauft werden. Na gut, wir gehen dem nach. Dann hörte ich 4 Wochen nichts. Und dann kam folgende Nachricht. Ich danke Ihnen für dieses Gebäude, schrieb damals der Rektor. Ich bin dort angekommen, ich habe mich mit diesem Geschäftsmann aus der Freien Evangelischen Gemeinde, der wusste, dass diese Witwe das verkaufen will, vor dem Gebäude Rathenaustraße 5 getroffen. Der hat mich im Leben noch nicht gesehen, ich ihn auch nicht. Er kannte aber diese Verkäuferin, die Witwe, und er sagte, ich gehe mit Ihnen da rein, mache Sie bekannt. Wenn Sie wollen, bleibe ich dabei. Ja, sagt, bleiben Sie dabei. Und dann hat er dort, während er an diesem Tisch mit dieser Witwe saß, ihr erklärt, was die Freie Theologische Akademie tut und für einen Auftrag hat und warum er die gegründet hat und was so da passiert. Am Ende dieses Gesprächs sagt sie, also was Sie da tun, das finde ich ganz toll. Ich bin sehr beeindruckt. Jetzt müssen wir aber auch zum Normalen kommen. Was können Sie denn zahlen? Ich möchte 850.000 Mark. Ja, sagt unser Rektor. Ja, müssen wir drüber nachdenken. Ja, sagt sie, wie viel haben Sie denn? Ja, sagt er, 450 Mark. Sie klappt ihre Unterlagen zu. Ja, dann können wir ja auch das Gespräch beenden. Und plötzlich rührt sich der Geschäftsmann, der eigentlich nur unseren Rektor dort reinführen wollte und ihn eine Stunde vorher draußen am Bürgersteig kennengelernt hat. Und er sagt zu der Verkäuferin, wir kennen uns doch jetzt schon seit Jahren. Er hat eine Firma wenige 100 Meter entfernt. Wissen Sie was? Ich habe jetzt hier an diesem Tisch gehört, was die Aufgabe dieser Freien Theologischen Akademie ist, ihr geistlicher Auftrag. Das hat mich beeindruckt. Schlagen Sie doch Ihre Verkaufsunterlagen wieder auf. Ich bürge für den Kaufpreis und Sie verkaufen das Gebäude der Freien Theologischen Akademie. Merken Sie, das ist so eine Sache. Wenn Gott etwas will, dann wird das. Das passiert uns nicht jeden Tag, aber das hilft mir in so vielen Entscheidungen, die ich zu treffen habe, seitdem jetzt inzwischen habe ich ja da x Jahre die Leitung selber. Aber da ist ein Gottvertrauen gewachsen, dass ich merke, wenn es darauf ankommt, wenn Gott eine Weichenstellung haben will, dann macht er das schon ganz deutlich. Das hat er hier deutlich gemacht, nicht abgelassen sozusagen, uns auf Gießen hinzuweisen. Es erwies sich im Nachhinein als der ideale Standpunkt aus vielen, vielen Gründen. Nicht nur von den christlichen Werken dort, sondern von den vielen Gemeinden, wo die Studenten mitarbeiten können und. Das ist so ein wichtiger Punkt, nicht? Das nehme ich da mit. Es muss nicht immer eine Vision sein, es kann manchmal so ein Gedanke sein. Aber wenn Gott etwas, da wo es um seine Sache ist, Ungewöhnliches klar machen will, dann hat er auch Wege, das ganz deutlich zu machen. Und nehme auch an, die Leute, die hier Meyer Gerber oder so, die Langsteinbacher Höhe gegründet haben, haben das auch nicht nur so aus einer Idee gemacht. Wenn Gott sowas will, woraus Segen entsteht, dann macht er das auch schon ganz deutlich. Und ansonsten gibt es auch die ganz normalen Abläufe. Wollen wir unseren Abschnitt zu Ende bringen, soweit wir ihn gelesen haben, und noch dies sagen. Es wird der Auftrag klar. Lukas berichtet ihn nur einmal, nämlich in der Version, wie Jesus oder Gott in der Vision es hier dem Ananias sagt. Ich nehme an, das hat der Ananias dann auch ihm weitergesagt. Jedenfalls, es wird deutlich, dieser ist mir, Vers 15, ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen vor die Nationen, Könige und Söhne Israels. Also da wird nicht umsonst zuerst der Auftrag, den Namen Jesu vor die Nationen zu tragen, Heidenapostel, Apostel der Nationen zu sein genannt. Das ist seine Beauftragung. Im Galaterbrief wird Paulus ausdrücklich das mit seiner Bekehrung in Zusammenhang bringen. Dass er berufen ist, zu den Nationen zu gehen, so wie die anderen Säulen der Gemeinde in Jerusalem beauftragt waren, in erster Linie nach Israel zu gehen. Das hieß jetzt nicht, dass er nicht auch Juden das Evangelium bezeugt. Er ist ja in jeder Stadt auch immer dann erstmal in die Synagoge gegangen. Aber seine Hauptbeauftragung war, der Apostel der Nationen zu werden. Und das hat Jesus ganz deutlich gemacht. Und Paulus ist deutlich geworden, ich denke, das hat auch, das will ich hier nur andeuten, wie er das selber in all diesen Stellen in den Briefen schildert. Dem Paulus ist so deutlich geworden, wie nur was. Ich habe mich doch angestrengt wie ein Wilder, bis aufs i-Tüpfelchen nach dem Gesetz zu leben. Und das Gesetz, das hat mich letztlich scheitern lassen. Vor lauter Gesetzeseifer bin ich ein Verfolger der Gemeinde Jesu geworden. Und ihm wird deutlich, der Gesetzesweg ist nicht der, der zum Ziel führt. Und er wird begnadigt. Und es wird nicht gesagt, lehr die Leute, dass sie das Gesetz halten sollen und dann wird es am Ende klappen mit dem Heil, sondern ihm ist aufgegangen, nicht der Gesetzesweg, sondern der Gnadenweg geht weiter. Und auch darin ist er vorbereitet, Apostel der Nationen zu werden. Dass Paulus das in dem, was wir heute Nachmittag dann anhand von Petrus und Cornelius sehen werden, dass Paulus auch dieses heilsgeschichtlich dann noch näher offenbart bekommt und entfaltet, das ist auch wahr, aber die Grundentscheidung wird hier schon deutlich. Allerdings wird auch deutlich, Heidenapostel sein, beschenkt sein mit der Gnade, so sagt Paulus in Epheser 3, ein Apostel sein zu dürfen für die Heiden, das erspart ihm nicht, in diesem Dienst und Auftrag leiden zu müssen. Und dass man auf der richtigen Spur ist und das tut, was Gott will, das bedeutet nicht, dass es ab sofort ohne Schwierigkeiten geht. Man kann voll auf dem Segensweg Gottes sein, voll im Auftrag Gottes und trotzdem ist es ein schwerer Weg. Also wir müssen nicht immer gleich meinen, wenn erste Schwierigkeiten kommen, ach, die Tür ist zu, Gott will das nicht. Sondern gerade auf dem Weg, den Namen Christi zu tragen vor die Nationen, wird er viel leiden müssen. Also auch auf richtigen Wegen kann es durch Leiden gehen. Nicht unser Wohl, aber Gottes Wille, das ist die wesentliche Sache. Das Letzte, was ich sagen möchte heute Morgen, der liebe Bruder Hananias, wie er hier dem Paulus begegnet, das ist schon phänomenal. Da Ende Vers 17 und dann Vers 18. Lieber Bruder Saul. Also sowas hat der Christenverfolger auch zum ersten Mal gehört. Lieber Bruder Saul, Feindesliebe erfährt er. Das ist das Erste, was ihm von Glaubensgeschwistern erfährt in dem Moment, sozusagen im Ereignisverbund seiner Bekehrung. dass Christen nicht nachtragend sind, sondern liebevoll. Lieber Bruder Saul. Das muss tief beschämend für ihn gewesen sein und unglaublich hoffnungsvoll. Wenn Menschen, die er gerade quälen wollte, einem so begegnen. Und dann diese Sache mit der Taufe. Und er stand auf und ließ sich taufen. Wenn wir da in den Parallelbericht in Kapitel 22 hineinschauen, da haben wir dann die Sache ein klein bisschen deutlicher, also ausführlicher in einem Vers, aber ein unglaublich wichtiger Vers für die Tauftheologie des Paulus. Da wird nämlich berichtet von Paulus selbst im Blick auf die Bekehrung, Kapitel 22, was der Hananias dann zu ihm sagt, Vers 15, denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Also der Hananias hat das weitergesagt mit dem Heidenapostolat an Paulus. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Übrigens, wenn ihr da in der Lutherbibel lest, habt ihr es vielleicht nicht ganz so, wie ich es gerade gelesen habe. Aber vom Griechischen her ist das so zu übersetzen, wie ich es gerade sage. Steh auf, lass dich taufen, also nicht nur und hier übersetzen, sondern steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Die Sünden werden nicht abgewaschen einfach durch einen sakramentalen Akt der Taufe, sondern die Sünden werden abgewaschen in Antwort auf dieses, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Also kein Automatismus. Also steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Hier ist etwas, was für die Tauftheologie zur Zeit des Neuen Testaments relativ typisch ist. Wie war das im Judentum? Da gab es ja diese Mikvaot oder Mikwe, diese Tauchbäder. Dort ging ein Mensch rein, wenn er unrein war, hat sich allerdings selber dort untergetaucht, sozusagen Gott angerufen um Reinheit, Gott schenke mir wieder Reinheit und taucht sich dann unter. Gut, in der christlichen Taufe taucht man sich nicht selbst unter, sondern wird getauft. Damit wird schon zum Ausdruck gebracht, es ist ein Gnadenhandeln Gottes, das auch in der Taufe zum Ausdruck kommt. Man tut es nicht einfach nur selber. Allerdings, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen. Es geschehen lassen, das gehört mit zu dem Punkt. Und dann vielleicht noch dieser Gedanke. Die urchristliche Taufe begegnet uns immer wieder in der Apostelgeschichte als eine Bekehrungstaufe. Und dann versteht man sie gut. Dann ist das, was zusammengehört, zusammen. Bei der Bekehrungstaufe, als wenn die Taufe in den Ereigniszusammenhang der Bekehrung kommt, dann ist das Bezeichnete und das Zeichen zusammen. In diesem Fall zum Beispiel deine Sünden abwaschen. Indem er den Namen des Herrn um Rettung anruft, Kapitel 22, Vers 16. Herr, rette mich, Herr, vergib mir. Vergib mir, Christenverfolger, meine tiefe Schuld. Empfängt er die Vergebung Gottes in Antwort auf diese Umkehr und dieses Gebet, dieses Bußgebet. Aber zugleich lässt er sich taufen. Vielleicht hat er den Namen des Herrn angerufen, während er im Wasser stand. Und das Wasser, dieses Zeichen des Waschens, der Reinheit, es wirkt eben jetzt nicht die äußere Reinheit, sondern es ist der Denkzettel Gottes, damit das unvergesslich wird. Dir sind in diesem Moment deine Sünden vergeben. Gott handelt. Hier ist übrigens der alte Streit zwischen Landeskirche und Freikirche versöhnt. Nicht? Die Landeskirche sagt, die Taufe ist in erster Linie Geschenk und Handeln Gottes. Deswegen machen wir es am allerbesten an Säuglingen. Wenn der Betreffende gar nichts tut, überhaupt nichts, dann wird am besten deutlich, Gott ist der Handelnde. Und manche Freikirchler haben gesagt, in der Taufe handelt der Mensch. Nicht? Taufe ist ein Gehorsamsakt, haben manche Baptisten gesagt. Ich bin da nicht so toll hinter dem Gehorsamsakt her. Es ist tatsächlich aber beides. Lass dich taufen oder der Name des Herrn wird angerufen um Vergebung und Rettung und zugleich handelt Gottes. Also das heißt, Gottes Handeln, das immer das Erste ist, und menschliches Handeln sind bei der neutestamentlichen Bekehrungstaufe zusammen. Das Innere und das Äußere ist zusammen. Das Innere, Beerdigen des alten Lebens und das zeichenhaft untergetaucht werden im Wasser, Römer 6, ist zusammen. Das Abwaschen und die Vergebung der Sünden ist zusammen. Dass der Name des dreieinigen Gottes ausgerufen wird, mit der Taufformel, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Und dies, dass dieser Mensch in diesem Augenblick Kind Gottes wird, Eigentum Gottes und sozusagen am Türschild seines Lebens jetzt der Name Gottes steht, Gottes Eigentum, hier ist Gott zu Hause. Das ist dann äußerlich und innerlich zusammen. Darf ich jetzt mal völlig unkonfessionell reden, nur als Neutestamentler? Von der biblischen Exegese her sind vermutlich die einen zu früh dran beim Taufen und die anderen zu spät. Und da hat jeder seine Lektion zu lernen und immer wieder zu sagen, und im Neuen Testament war es eine Bekehrungstaufe und dann versuchen wir mal von beiden Seiten so langsam in diese Richtung zu kommen. Dann hilft es Freikirchlern und Landeskirchlern. Übrigens, Roland Gebauer in Reutlingen am Seminar, der hat mal in einem Buch, das ich herausgegeben habe, Baustein zur Erneuerung der Kirche, einen tollen Aufsatz geschrieben. Als Exeget, wie war Taufe zur Zeit des Neuen Testaments? Da hat er genau das herausgearbeitet. Ich bin mehr in der Freikirche zu Hause, allerdings komme ich aus dem Pietismus ursprünglich. Und in dem Umfeld, wo ich heute mich gemeindlich bewege, bin ich seit 20 Jahren ein Ermahner und sage, Freunde, ihr tauft zu spät. Aber die sitzen auf den Ohren. Das ist nicht leicht, auf den Ohren zu sitzen, aber sie sitzen auf den Ohren. Und wer woanders zu Hause ist, muss es dort sagen. Ich kann es nicht über den konfessionellen Zaun jemandem anders sagen, was er tun soll. Aber wenn jeder immer wieder Maß nimmt am Wort Gottes, dann bewegen wir uns miteinander in die richtige Richtung. Also so viel mal zu diesem Kontroversthema noch aus der Bekehrungsgeschichte des Paulus.